bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die nächste Ausgabe von Kein bisschen Totenstill steht an. Unser Podcast rund um das große Thema, vor dem wir uns alle nicht wegdrücken können. Wir reden über den Tod. Ich finde es ja schön, wenn wir uns immer gegenseitig nochmal so ein bisschen vorstellen. Du bist es, Volker Winkels, Bestatter aus Wassenberg mit einem eigenen Bestattungshaus. Vielen Mitarbeitern, immer ordentlich was zu tun.
So war ja. Ja, stimmt.
Genau. Hi. Und Ehrenamtler bist du, da werden wir uns auch nochmal in mehreren Podcast-Folgen ganz ausführlich mit beschäftigen, Hundeliebhaber, wie wir gerade draußen waren.
Ja, meine Freunde.
Genau. Wir sind nämlich wieder eingezogen in dein schönes Wohnmobil. Das ist ja auch so der Ort, wo du eine Auszeit haben kannst von diesem Beruf, der dich sehr erfüllt, der mit Sicherheit deine Berufung ist, aber wo man natürlich auch mal ein bisschen abschalten muss. Von daher ist das alleine von den Vibes her der beste Ort. Und übrigens hat er auch einen vernünftigen Schallschutz. Das hatten wir ja in dem Raum, wo wir unsere in den ersten beiden Folgen aufgenommen hatten. Da hatten wir ein bisschen Schallschutzprobleme. Aber das war auch ein ganz besonderer Ort. Das war der Raum, wo Verstorbene aufgebahrt werden.
Ja, und das Verabschiedungsraum.
Der Verabschiedungsraum, genau. Ich bin Jessica Blöhm, ich bin Fernsehmoderatorin und ich bin hier diejenige, die Fragen stellt in diesem Podcast. Und Volker, in dieser Folge wollen wir uns nochmal etwas expliziter um den Beruf des Bestatters kümmern. Der Tim war vorhin bei uns, der hat viel Zeit mit uns verbracht, der hat sich so ein bisschen darum gekümmert, dass wir auf Social Media auch euch ordentlich Content liefern können, Fotos zeigen können, wo wir hier überhaupt sind. Das Bestattungshaus haben wir gezeigt, all diese Dinge und Tim war mit der Kamera unterwegs und der hat zwischendurch was ganz Passendes gesagt. Der fing nämlich irgendwie plötzlich an und sagte so, Volker, was bist du eigentlich alles? Dann hat er aufgezählt, der Volker ist Friseur, der ist Eventplaner. Make-up-Artist. Ja, ja. Dann bist du Psychologe oder Psychotherapeut, sagen wir es mal so, im Gespräch mit den Angehörigen, Finanzberater. Tiefbauer bist du ja auch.
Ja, das ist wohl wahr.
Das ist ja unfassbar, was ein Bestatter alles an Fähigkeiten mitbringen muss.
Ja, ich finde das eigentlich sogar sehr schön. Wenn ich in Betrieb arbeite, wobei ich das jetzt nicht runterreden möchte, wo Stunde für Stunde immer das Gleiche ist, da würde ich mich nicht gefordert fühlen. Ich mag eigentlich immer Herausforderungen und das sollte ein Bestatter im Allgemeinen auch die Mitarbeiter im Bestattungshaus Herausforderungen lieben. Aus einem ganz einfachen Grund. Erstens ist jeder Angehörige anders, jeder Tod ist anders und jede Beisetzung ist auch anders. Und da muss man ein Gespür für kriegen, was möchten die Leute. Oft ist es ja so, die würden gerne was anderes machen, trauen sich aber nicht zu sagen. Das heißt, da muss man lernen, zwischen den Zeilen zu lesen, die Leute auch mal dahin zu bringen, dass man das vielleicht doch mal machen sollte. Eigene Ideen verwirklichen, umsetzen und dann läuft das schon.
Für wen ist der Beruf des Bestatters was? Also auf jeden Fall für Menschen, die Abwechslung mögen und man muss sich auf Menschen einlassen können. Das sind wahrscheinlich die wichtigsten Faktoren, oder?
Absolut, absolut. Bestatter, letztendlich ist das für jeden, zumindest für jeden, der Menschen mag. Wer Herausforderungen mag, ist das auch was für. Und lustigerweise darf man auch gar nicht unterscheiden zwischen Mann und Frau, sondern da nehme ich jetzt mal einen Mensch. Und da sind Frauen und Männer gleichgestellt in meinen Augen, weil es gibt super, super Frauen, die den Beruf ausüben, genau wie Männer. Ne? Man muss es einfach nur mögen, nicht auf die Uhr zu gucken. Man muss es mögen, sich Herausforderungen mal zu stellen. Und man muss es mögen, eigentlich alles, was damit zu tun hat, auch gerne zu machen.
Ja, also das hast du jetzt gerade kurz angerissen. Es ist natürlich so, ihr seid, steht auch bei euch auf dem Schild, 24 Stunden verfügbar, ne?
Ja, ja.
Das heißt, bei dir ist das Handy irgendwie immer am Mann?
Bis vor kurzem hatte ich tatsächlich immer noch selber Notdienst. Das mache ich mittlerweile nicht mehr aufgrund meines fortgeschrittenen Alters. Nein, Blödsinn. Irgendwann, ich war nur noch erreichbar. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich in so einem Hamsterrad drin war. Und das wollte ich nicht mehr. Und habe den Notdienst dann jetzt auf die Mitarbeiter verteilt, aus einem ganz einfachen Grund. Der bisschen Freizeit, weil ich habe, möchte ich mittlerweile auch genießen. Und das war vorher gar nicht möglich. Aber ich muss sagen, ich mache das erst seit 22 so. Ne? Bis 22 habe ich auch noch selber Notdienste, alles gemacht. Mittlerweile nicht mehr so. Weil aber ist, wenn die dann angerufen und sagen, ja, ist der Volker da oder der Volker muss kommen, ja, heilen, durch Hand auflegen, ich bin dabei, klar.
Ich möchte aber trotzdem nochmal über den körperlichen Aspekt dieses Berufes sprechen, denn das eine ist natürlich, dass man so viel, oh, da hier die Hunde, die wollen schon wieder rein hier. Die vermissen den Volker. Aber du warst auch noch gar nicht richtig raus mit denen heute, ne?
Nee, also heute Nachmittag,
genau. Die vermissen ihre Hunderunde. Das Körperliche, darauf wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Das eine ist, dass du, so wie du sagst, dass es natürlich anstrengend ist, so 24 Stunden verfügbar zu sein. Das andere ist, kleiner Schwank von vorhin, Du wurdest gerufen von deinen Mitarbeitern, die hatten ein Problem, ein Grab auszuheben. Nimm uns mal mit, was das für Herausforderungen sind.
Ja, erstens habe ich meine Mitarbeiter und ich, wir sind also schon ziemlich eng aufgestellt. Ich habe immer klipp und klar gesagt, die können jetzt nichts dafür, dass sie bei mir arbeiten. Also wenn die irgendwie merken, dass sie an der Grenze sind, dann möchte ich informiert sein und ich bin nun der Chef, dann mache ich es selber. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich ihnen das nicht zutraue, sondern ganz einfach, sollte mal was schief gehen, ich käme mir selber nicht mal klar, wenn ich dann sagen würde, nee, ich kann jetzt nicht. Na, und dann gehe ich natürlich auch selber dahin und da war dann ein Grab und da rutschte der Boden weg, der Weg war sehr eng, sehr verbaut. Bevor ein Unfall passiert, dann mal lieber selber.
Also sprich, wir reden darüber, dass du quasi mit dem Bagger das Grab vorhin nochmal aufgenommen hast.
Ja.
Und das Problem war einfach, der Boden war besonders nass noch oder irgendwie uneben und kam vieles zusammen.
Da war Sand, kam einfach alles zusammen. Und das ist ja bei dem Bereich des Bestatters auch angehört. Da wissen nur die wenigsten, die Grabmachertechnik wird definitiv geprüft. Die hygienische Grundsorgung wird geprüft. Darum bieten wir das komplette Programm auch an. Und für mich als Bestatter fühlt sich das eigentlich auch sehr gut an. Von der Beratung bis zur Beerdigung, also sprich auch das Grab ausheben, gehört mit zu meinen Aufgaben. Und ich finde das auch super für die Auszubildenden, dass die da auch mal ran dürfen, ne?
Die hygienische Grundversorgung, da wollte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist ja das dann, was mit dem Verstorbenen im Versorgungsraum passiert. Nochmal zurück zum Grab ausheben. Wie genau lernt man das in der Ausbildung? Also ist das so, nimmst du deine Azubis dann mit und sagst so, jetzt mal ran hier an den Bagger?
Wir haben dadurch, dass ja alles von der Handwerkskammer geprüft wird, wir haben ja gewisse Richtlinien mal einhalten müssen, UVV, also Unfallverhütungsvorschriften. Dann muss eine Schalung eingebaut werden, man muss sich mit der gewachsenen Erde, frischer Erde oder neuer Erde auskennen. Dann mit dem Bedienen des Baggers, die Maße, man muss das ja alles können. Einmal gibt es das, dass du bei den Kollegen oder bei mir dann halt lernen kann, die auch Gräber machen. Das ist in Baden-Württemberg, Bayern sehr oft der Fall sogar. Oder man lernt halt in Münnerstadt, dann ist das BAZ, Berufsausbildungszentrum für Bestatter. Das ist deutschlandweit das einzige und da lernt man das dann auch nochmal in einer ÜLO. Das heißt, wenn die Betriebe die Möglichkeiten nicht haben, lernt man das da auch nochmal.
Also ganz ehrlich, das klingt für mich alles so umfangreich. Wie lange bin ich nochmal in der Ausbildung? 3 Jahre?
Die Ausbildung dauert 3 Jahre, ja. Und dann ist man Bestattungsfachkraft und danach besteht einem auch alles offen. Dann ist ja wahrscheinlich immer Sache, geht ins Handwerk. Ihr macht die 3 Jahre Ausbildung, danach den Meister und habt dann Bachelor. Also und vor allen Dingen, es kann wirklich jeder, der 1 und 1 zusammenzählen kann, der kann auch da, wenn er mit Begeisterung rangeht, kann er auch ein sehr guter Bestatter werden. Ich habe da wirklich schon echte Koryphäen erlebt. Dadurch, dass ich Dozent bin, lerne ich sie auch deutschlandweit alle kennen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, tolle Menschen, die wir da am Markt haben. Ne?
Die Fortführung des Bestatters ist zum Beispiel der Thanatopraktiker.
Ja, den baut man drauf auf.
Genau, den baust du drauf auf. Also da ist schon klar, du Bestatter musst als erstes draufbauen zu können. Wie lang und wie intensiv ist das nochmal? Wann hast du das gemacht?
Boah, das ist schon ein paar Jahre her, aber intensiv. Ich bin nämlich Hauptschüler gewesen. Früher war noch nicht so verrufen wie heute, weil ich sehr schade finde, muss ich dabei sagen. Ich habe da gar kein Latein in der Schule gehabt. Ja, und dann habe ich dann ja halt die Ausbildung zum Bestatter gemacht, beziehungsweise damals gab es die Ausbildung nicht. Da musste ich den geprüften Bestatter machen. Und bei dem Thanatopraktiker muss man natürlich auch Latein können. Das hat mich dann echt mal vor eine Herausforderung gesetzt. Da musste ich erstmal tatsächlich ein bisschen Latein lernen. Hat mir gar nicht geschadet, aus einem ganz einfachen Grund, weil so habe ich den Körper in- und auswendig kennengelernt. Jede Zelle, jeder Aufbau, jede Struktur, alles, was damit zu tun hat. Und muss ganz ehrlich sagen, war total toll. War richtig spannend auch, ne?
Du hast mir mal erzählt, in anderen Ländern ist das viel mehr gang und gäbe, dass Thanatopraktiker zum Einsatz kommen.
Ja, Standard sogar teilweise. Wenn du rübergehst, Amerika hat 80% zum Beispiel. In Frankreich ist es Standard, in Belgien, England, Amerika, egal.
Aber wie erklärst du dir, dass das hier noch, ich sag mal, nicht so verbreitet ist? Du gehörst ja auch einem Netzwerk an oder es rufen dich ja auch Kollegen von viel weiter entfernt an und sagen so, ich habe hier jemanden, kannst du ihn bitte herrichten?
Ja, das sind unbekannte Berufe, die Leute können sich auch nichts darunter vorstellen. Wenn ich dann sage, ich bin Embalmer oder Thanatopraktiker, dann einbalsamiert werden möchte ich nicht. Das hat auch gar nichts damit zu tun, sondern wir sind einfach in der Lage, einen würdevollen Antlitz zu geben, auch wenn mal richtig fies abgelaufen ist. Und ich finde, wir kennen uns, also die Thanatopraktiker deutschlandweit, hier bin ein bisschen mal über 100, eine tolle Ausbildung und der Bekanntheitsgrad Das dauert. Das ist aber schon immer so gewesen. Wenn man überlegt, wie lange es in Amerika schon Hamburger gibt, wann ist er rübergekommen nach uns? In den 70ern, da gab es das da schon lange. Thanatopraxie bzw. Embalmer, den gibt es schon seit Napoleon. Wie lange hat es gedauert? Aber lange. Von der Seite her, ich denke mal, das wird schon die Zukunft sein, aber die Leute brauchen halt wie immer Zeit. Ich mache das ja auch sehr oft, wenn ich jetzt merke, da würde kein Schminken oder sonstiges helfen, dann mache ich einfach schnell eine thanatopraktische Behandlung, weil da man merkt es nicht, aber der Verstorbene sieht danach viel schöner aus. Der letzte Anlitz, da muss immer passen, ne?
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, da werden halt die Flüssigkeiten ausgetauscht im Körper. Ein
Dialysepuffer.
Genau, das hatten wir ja schon in einer Folge, da sind wir da schon mal drauf eingegangen. Mhm. Finde ich immer sehr faszinierend, wie du sagst, ach, im Zweifel geht das schneller, als wenn ich da mal...
Ja, definitiv. Die Wirkung ist auch eine ganz andere. Die blauen Fingernägel, die Ohrläppchen, alles, was so dunkel ist, das wird dann einmal richtig ordentlich durchgespült und hat dann wieder eine schöne Farbe auch. Und man muss ja überlegen, wenn ein Mensch verstirbt, ist das ja sehr oft auch, dann ist aber ganz normal bei diesem Sterbeprozess die Dehydration. Ein Mensch, der jetzt an Altersschwäche zum Beispiel stirbt, das sagt man ihm Altersschwäche, dann sieht das so aus, dass er dann die Nahrung erst einstellt, er wird schläfrig, irgendwann möchte er auch nichts mehr trinken und dann trocknet er quasi aus. Dehydration. Und das ist natürlich auch, was mit den Zellen passiert. Jetzt habe ich den Zellen aber die Flüssigkeiten wieder. Und dann sieht er wieder ganz friedlich aus. Und was möchte ich erreichen? Ich möchte erreichen, wenn die Angehörigen kommen und sich von Mutter, Vater, was weiß ich, wer jetzt gerade wieder verstorben ist, sich verabschieden, dann möchte ich erreichen, dass die ein friedliches Bild mitnehmen. Und dann ist es auch so, dass ich der Meinung bin, ein Verstorbener hat keine Lobby. Ich vertrete die Lobby. Jeder hat ja so ein Stück Eitelkeit in sich, sei es gezeichnet durch ein Tattoo, durch bestimmte Kleidung, eine bestimmte Frisur, was weiß ich. Jeder ist ein bisschen eitel. Warum soll das nicht sein?
Ja, wie möchte man selber von der Welt gehen? Das ist ja auch so eine Frage, die man sich selber da mal an der Stelle stellen kann.
So, und ganz ehrlich gesagt, wenn der Prozess eingeläutet ist des Sterbens, die Leute schaffen es auch gar nicht mehr, sich so richtig selber zu waschen. Oft ist es dann vielleicht auch schon mal mit Schmerzen verbunden, dass man das eigentlich nur noch oberflächlich macht, um den Menschen da jetzt nicht noch zusätzlich zu quälen, in Anführungsstrichen. So, wenn der Tod dann eingetreten ist, da sind ja keine Schmerzen mehr da. Also was spricht dagegen, dass man hingeht und den Menschen wieder auf Vordermann bringt? Da spricht ja nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Und vor allen Dingen einbetten, nicht einsagen, sondern einbetten, ist es so, in privater Kleidung mit schön gemachten Haaren, vernünftiges Erscheinungsbild, spricht doch nichts gegen, ganz im Gegenteil.
Aber am Ende, jetzt stelle ich mal eine sehr naive Frage, bei bestimmten Fällen bist du stundenlang unten mit deinen Mitarbeitenden, mit Azubis, stundenlang zugange an so einem Verstorbenen, für am Ende vielleicht... eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, wo sich Angehörige verabschieden. Jetzt könnte man ja sagen, wozu dieser Aufwand?
Ja, von mir aus kommt auch gar keiner. Ich habe eine Berufsehre. So, und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn der Mensch da liegt und stellt mich vor Herausforderungen, und ich mag Herausforderungen, einfach kann jeder. Das gehört sich so. Und wenn keiner kommt, kommt keiner. Ich bin aber mit mir selber im Reinen. Und dann halte ich eigentlich für ganz wichtig. Ne? Weil eines Tages klopfe ich ja oben oder unten auch mal an. Und wenn die dann kommen, Volker, was hast du denn da für einen Blödsinn gemacht? Hat man schon, ne?
Dann stehen sie alle Schlangen.
Ja, da bin ich schon fällig, wenn ich da Blödsinn gemacht habe. Nee, also von mir aus kommt noch keiner. Das gehört mit dazu. Und übrigens rechnen wir es auch ab. Dann sollte man es auch machen. Wenn einer kommt oder nicht kommt, man hat den Verstorbenen ganz einfach zu waschen. Punkt.
Na, ich meine natürlich, ihr bekommt ja schließlich einen Auftrag, da steht ja nicht plötzlich jemand vor der Tür oder liegt vor der Tür, sondern der wurde der dorthin gebracht und du hast einen Auftrag bekommen. Zum Schluss.
Ja, das sind auch die eigenen Verstorbenen, auch wenn wir abholen. Ja. Ich habe das auch schon gehabt, dann war dann über Sozialamt oder Ordnungsamt, aber auch die werden gewaschen, fertig. Weiß doch keiner, warum die da sind. Na, und ich bin weder Henker noch Richter, ich habe gar nichts zu urteilen. Für mich liegt ein Mensch, der tot ist, und da spielt die Vergangenheit für mich eigentlich gar keine Rolle. Das ist ein toter Mensch, der hat keine Lobby, also meidet. Punkt.
Der wird in Würde beerdigt.
Ja, definitiv.
Stichwort Beerdigung, das ist so der letzte Punkt, den ich für diese Folge gerne noch ansprechen würde, ist, wie haben sich Beerdigungen verändert in den letzten 40 Jahren?
Oh, früher war die Hauptrolle, gab es ja nur zwei Unterschiede, katholisch oder evangelisch, das war eigentlich schon mal maßgebend. So, wenn er katholisch war, dann kam noch ein Kreuz mit Korpus oben am Sarg und Totenzettel und Sterbebildchen und Karte hier, Zeitung da, Riesenbeerdigungscafé und alles war so... Ja, wie soll ich sagen, so irgendwie so eingenordet, so irgendwie immer das Gleiche. dann ging es so langsam los mit den Einäscherungen. Das war aber dann damals wieder das niedere Volk. Da war die Kirche aber schon mal total baff. Da haben wir ja Zeit und auch die Leute. Da waren wir so eine arme Leutebeerdigung. Das hat sich komplett gewandelt. Und früher war das auch nicht so, dass man die Leute umfangreich beraten hätte. Warum auch? Die brauchten den Sarg. Und schließlich ist sie Mutter, das muss der Beste sein. Und Vater hat sich so verdient. Da wurde nie so lange rumdiskutiert. Heute sieht das so aus, die Leute sind unwahrscheinlich gut aufgeklärt, was mir gefällt. Die sehr belesen und wissen eigentlich auch, was sie wollen. Und da muss nicht mehr der ganze Ort, da müssen nicht mehr 300 Leute zum Beerdigungscafé sein. Da muss das nicht mehr alles. Sehr oft ist das im engsten Familienkreis, so wie die Leute sich das eigentlich auch vorstellen. Und nicht mehr wie der Ort das möchte oder wie man es halt macht. Das gewinnt nicht mehr.
Also man hört raus, das freut dich eigentlich.
Ja, ich bin ein totaler Fan von. Ich bin ein totaler Fan. Man muss dann so überlegen, jeder Mensch ist ja individuell. Und nicht jeder mag das. Ich respektiere das, auch wenn die Familie da sitzt und da war dem sein größter Wunsch, finde ich super, wird das gemacht. Wenn ich aber dann mitbekomme, ja, man macht es halt so, oh, da wird mir immer ganz komisch bei, aus einem ganz einfachen Grund, wer ist Mann und warum?
Ne? Was würdest du uns mit auf den Weg geben, dass man sich auch in jüngeren Jahren schon mal Gedanken über seine eigene Beerdigung macht? Oder generell so über dieses Thema, was passiert, wenn ich mal in der Situation bin, dass ich zum Beispiel für meine Mama, für meinen Papa verantwortlich bin?
Erstens habe ich das ja schon innerhalb der Familie gehabt. Und das Zweite ist, ich bin jetzt 57. Meine Vorsorge habe ich gemacht mit 34. Ich bin damals leidenschaftlich gerne Motorrad gefahren und auch viel unterwegs gewesen. Und ich hatte eigentlich immer Angst, wenn mal was schief geht, das kann ja passieren, gerade beim Motorradfahren, das ist ja immer schnell passiert, dass meine Frau da sitzt, ja, wir hätten das eigentlich gewollt. Wir haben zwar ganz offen darüber gesprochen, wie was ablaufen soll, aber dann stellt sich auch noch die Frage der Finanzierung. Und da gehe ich immer hin und sage den Leuten dann, wenn ich mal sterbe, mich kostet nichts. Dann, ja, aber du hast ja auch dein eigenes Beerdigungshaus. Nein. Ich habe vorgesorgt. Und dann ist das, die Leute geben so viel Geld für Blödsinn aus. Die sollten sich mal bei einer vernünftigen Bestatter hinsetzen und aufklären lassen. Man kann sich doch optimal gegen absichern. Und der Tod, das ist so sicher wie das Abend der Kirche, der kommt. Also das ist kein rausgeworfen Geld.
Schönes Schlusswort, der Tod kommt. Da kann man ganz sicher. Aber wir haben hoffentlich noch ein bisschen,
Volker. Ja, ja, das hoffe ich auch.
Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Folgen vor uns. Und zwar in der nächsten Folge wollen wir uns unterhalten über Deathcare, über eine Hilfsorganisation. Ja, kann man sie Hilfsorganisation nennen?
Ja, John? Humanitärer Verein.
Humanitärer Verein, der eine ganz, ganz besondere Arbeit leistet, wie ich finde. Genau darum geht es in unserer nächsten Folge. Bis dahin freuen wir uns über eure Kommentare und über eure Fragen, die ihr habt. Beantworten wir gerne hier im Podcast und sagen tschüss.
Tschö.
Mehr Infos und Hintergründe gibt's auf Instagram unter jessi.blöhm.